Irgendwann kommt der Moment, wo der Betriebsrat plötzlich mächtig wird. Bedeutet also, hier sollte man auf jeden Fall vorsorglich sich damit auseinandersetzen. Auch einen Betriebsrat nicht einfach so bekämpfen, also dass der gar nicht erst entsteht, sondern sich bewusst machen, wahrscheinlich entsteht er irgendwann. Und dann hat man lieber einen kooperativen Betriebsrat, dem auch das Wohl des Unternehmens als Ganzes am Herzen ist, als einen, der schon aus dem Konflikt geboren wurde. Dann bleibt das auf ewig feindlich.
So geht Startup. Mit Nina Annika Klotz.
Hallo und herzlich willkommen bei So geht Startup. Heute ist bei uns die Kacke am Dampfen, oder besser, wir sprechen darüber, was zu tun ist, wenn das bei euch der Fall ist. Wenn Startups, Unternehmerinnen, Gründer sich im Auge des Shitstorms wiederfinden, dann ist nicht nur alles furchtbar und schrecklich, sondern dann ist die Stunde von Markus Ewald. Markus Ewald ist Krisenkommunikator, der Mann, der weiß, was zu tun ist, wenn richtig schlechte Nachrichten sich verbreiten. Lieber Markus, schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank. Freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Markus, du machst seit 10 Jahren Krisenkommunikation und hast eine eigene Agentur, die heißt Dunkelblau in Leipzig. Kannst du mir mal kurz erklären, was du so den ganzen Tag machst, was dein Job beinhaltet und vor allem auch, wem du so aus den Krisen heraus hilfst?
Ja, also im Wesentlichen passiert bei den meisten Tagen nicht so viel, aber dann vielleicht so einen Tag in der Woche oder 2 Tage in der Woche gibt es dann schon Probleme, die es zu lösen gibt. Und das kann entweder was Kleines sein, also irgendjemand, den ich eh schon länger kenne und der schon länger Kunde ist oder die schon länger Kundin ist, die halt Probleme haben, Fragen und wir versuchen, die irgendwie mit denen zu lösen. Manchmal gibt es aber natürlich auch größere Fälle, also etwas, was völlig aus heiterem Himmel kommt, wo die Leute auch vorher noch nicht kennen, die dann in Windeseile kennenlernen müssen, herausfinden müssen, wer ist jetzt enttäuscht, wer ist sauer, wer ist in irgendeiner Form jetzt am Boden, muss wieder aufgerichtet werden und welche Entscheidungen müssen getroffen werden und das häufig in sehr kurzer Zeit. Das heißt also, mein Tagesablauf ist manchmal sehr entspannt und dann ganz plötzlich ganz aufgeregt.
So wie deine Kundinnen und Kunden wahrscheinlich.
Genau.
Und das sind Unternehmen, kleine und große, sind aber auch Einzelpersonen?
Weniger Einzelpersonen, meistens Unternehmen. Das geht von einer, ich sag mal, deutscher Mittelstand ist die Größe, die wir ungefähr bedienen. Dazu zählen natürlich auch Startups, kleine wie große, aber auch sehr arrivierte Unternehmen, vom Wursthersteller über Versicherungen bis hin zu Sportverbänden und Kirchen haben wir alle schon beraten. Und da sind wir spezialisiert drauf, also auf die Sondersituation Krise. Wenn es also tatsächlich darum geht, wir nennen das Enttäuschungsmanagement zu betreiben. Man hat irgendwas ist passiert, viele Leute sind enttäuscht. Wie gehe ich damit um?
Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen nachgedacht, was sind die letzten Startup-Krisen, an die ich mich erinnere, wo offenbar jemand sehr enttäuscht war. Und ich musste an den Fall der Burgerkette Hans im Glück denken. Da war Folgendes vorgefallen. Die haben, oder ich muss nur sagen, hatten einen Mitgesellschafter, der an der Organisation des rechten Treffens im November in Potsdam beteiligt war. Und das war das Treffen, über das Korrektiv damals berichtet hatte. Und das fanden sehr viele Leute nachvollziehbarerweise sehr uncool und haben das dann nicht nur auf Demonstrationen gegen rechts, sondern auch auf den diversen Kanälen der Burgerkette kundgetan. Und das war, würde ich jetzt so von außen betrachtet sagen, ein massiver Image-Schaden für das Unternehmen. Ist das so eine Art von Krise, in der du sonst auch zu Hilfe gerufen wirst?
Das ist einer der Fälle, wo das tatsächlich möglich ist. Aber dieser Anlass, diese Korrektivrecherche ist schon ein besonderer Fall. Also das ist kein alltägliches Szenario und das passiert ja auch nicht alltäglich allen möglichen Menschen. Also insofern ist dieses besondere Szenario natürlich eine Seltenheit. In dem Fall der Burgerkette Hans im Glück fragen sich natürlich erstmal viele Menschen, die bei der Burgerkette arbeiten, als aber wahrscheinlich auch viele Kundinnen und Kunden. Was ist das für ein Laden? Gehört der gefühlt emotional zu uns? Also können wir da bedenkenlos einkaufen, weil die auf den Boden des Grundgesetzes stehen? Oder ist da noch mehr im Spiel? Und das sind Zweifel. Das ist also ein Fragezeichen, das entsteht bei sehr vielen Menschen gleichzeitig, das eben beantwortet werden muss. Und die Burgerkette Hans im Glück hat das relativ rasch und auch relativ konsequent getan und sich klar distanziert, sowohl von den Inhalten, die da in Frage standen, als auch von der betreffenden Person selbst.
Genau, die haben den dann aus dem Inhaberkreis quasi entlassen und haben dazu dann auch ein Statement rausgegeben. Und ich habe das mal hier, ich würde daraus ganz kurz mal zitieren wollen. Wir sind überrascht und bestürzt über die öffentlichen Vorwürfe. Einer unserer Mitinhaber habe zu einer Veranstaltung mit eingeladen, bei der Rechtsradikale die Remigration von Millionen Menschen, darunter auch von deutschen Staatsangehörigen, gefordert haben sollen. Als Unternehmen Hans im Glück, Franchise GmbH, distanzieren wir uns klar von rechtsextremen Ansichten. Sie stellen das genaue Gegenteil unserer Grundwerte dar. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das lese, das klingt sehr behördendeutsch und kalt und unemotional. Ich weiß nicht, ob mich das total überzeugt.
Ich glaube auch, dass in diesem Fall mehr hätte vorkommen können, was mein Bedenken als Kunde und oder Mitarbeiter aufgreift. Es ist ja am Ende eine Charakterfrage. Also nehmen wir mal an, wir arbeiten jetzt für irgendein Unternehmen und der Chef oder die Chefin ist in irgendeiner Art und Weise jetzt in Verruf geraten. Da möchte ich ja wissen, was für ein Charakter ist dieser Mensch. Das ist jetzt nicht nur in so einem Szenario der Fall, sondern auch in vielen anderen Fällen, die jetzt nichts mit diesem Treffen zu tun hätten, wo diese Charakterfrage beantwortet werden muss. Da muss man also sagen, naja, das sind wir nicht und dann vielleicht Belegpunkte anführen, warum man es nicht ist und die Bedenken aber auch ernst nehmen und auch auf die Fragen, die kommen, ernsthaft und emotional reagieren. Ich habe das Gefühl, das ist eher so ein sehr allgemein gefasstes Statement, was sicherlich nicht falsch ist, also das kann ich jetzt quasi aus der Ferne nicht kritisieren und sagen, das ist jetzt gut oder schlecht, aber in der Tat ist es so, dass wenn wir irgendwo reingehen, wir fragen uns immer, wer ist wie sehr enttäuscht und welcher Natur ist die Enttäuschung? Ist das eine sachliche zum Beispiel? Also bin ich unzufrieden, weil die Kokosnuss zu groß oder zu klein war? Oder ist es eine regulatorische? Das heißt also, befolgt jemand die Regeln, die aufgestellt sind oder nicht? Und wenn nicht, dann ist zu Recht irgendjemand sauer. Oder ist es was Emotionales? Liegt da also irgendwas schief oder quer? Und je nachdem, was es ist, muss man auf dieser Ebene natürlich auch antworten. Und dieses Statement klingt ein bisschen so, als hätten sie sich auf so eine Art regulatorische Ebene zurückgezogen und gesagt, aha, hier hat jemand nicht die Regeln gespielt, die wir alle eigentlich für richtig halten. Und da stellen wir uns dagegen. Ich glaube, das hätte ja durchaus eine emotionalere Note vertragen.
Das heißt, es gibt im Prinzip unterschiedliche Arten von Krisen, nach denen du dann auch entscheidest, welche Strategie die richtige ist, anzusetzen.
Das ist richtig, ja. Also finanzielle Krisen zum Beispiel, regulatorische Krisen, habe ich gerade schon erwähnt. Uber ist da ein schönes Beispiel für. Oder auch N26, die dann in die Finanzregulatorik gehen. Da gibt es schnell Krisen, es gibt Produktkrisen, es gibt Wertekrisen, wo also bestimmte Eigenschaften des Produkts dann doch nicht so fair sind zum Beispiel, wie man sich das gedacht hatte. Klassische Reputationskrisen, so wie die jetzt gerade, aber auch die gesamte MeToo-Bewegung gehört dazu, wo man eben lernen muss, als Unternehmen schnell und glaubwürdig so darauf zu reagieren, dass alles stabil bleibt.
Ist Nicht-Reagieren jemals eine Option?
Ich glaube, es gibt durchaus Fälle, wo eine Nicht-Reaktion die am wenigsten schlechte aller Optionen ist. Persönlich habe ich sie im Alltag noch nicht erlebt. Also meistens hatten wir dann doch irgendetwas, was sinnvoll ist und was man auch sagen sollte vielleicht. Und selbst wenn man keine Ahnung hat, kann man zumindest sagen, dass man sich eines Themas bewusst ist, daran arbeitet und sich vielleicht in 3 Tagen nochmal meldet. Auch das ist ja ein Lebenszeichen, das man von sich geben kann.
Ich finde bei diesem Fall Hans im Glück, da war es ja irgendwie auch relativ klar zu sehen, ja, da ist was einfach falsch gelaufen, da hat jemand was falsch gemacht. Es ist falsch, sich an so einem Treffen zu beteiligen, an der Organisation von so einem Treffen. Was ist aber, wenn das Unternehmen oder die Menschen in der Organisation eigentlich nichts falsch gemacht haben? Da würde mir aus der Startup-Welt der Fall von Ankerkraut einfallen. Ankerkraut, gegründet von einem Gründerpaar, die haben einfach eine Marke groß gemacht mit Gewürzen, haben das offenbar sehr erfolgreich getan, denn irgendwann kam Nestlé und haben gesagt, wir möchten die Firma kaufen. Und haben sie gesagt, ja, wir verkaufen das auch an euch. Und dann gab es einen unfassbar großen Shitstorm von den Fans der Marke, die sich enttäuscht gezeigt haben und die einfach auch sich verraten gefühlt haben, dass diese kleine Indie-Marke jetzt Teil von einem großen Konzern ist, den sie einfach ablehnen, so für das, was er ist. Aber die haben ja nichts falsch gemacht.
Ist eine gute Frage eigentlich. Ich hatte mich noch nicht so tief mit diesem Thema beschäftigt, aber gehen wir es mal schrittweise durch. Die Frage ist ja, aus was besteht die Marke? Also was sie verkauft haben, sind sicherlich Prozesse und Strukturen und wahrscheinlich auch einige Zulieferer und Rezepte. Aber an sich haben sie vor allem eine Marke verkauft, würde ich mal sagen. Sagen wir mal 50% des Verkaufswertes Marke, der Rest ist der Rest. Wenn man das verkauft, muss man sich die Frage stellen, woraus besteht die Marke? Auch warum kauft Nestlé die Marke? Die Marke Nestlé ist jetzt nicht ausschließlich positiv bewertet. Nestlé selbst hat in den letzten 10, 20 Jahren sehr viele größere und kleinere Produktkrisen durchlebt. Wir nennen uns zum Beispiel ein Palmöl oder jetzt auch die Frage privatisiertes Wasser oder sowas. Das ist ja, das sind alles Themen, die mit Nestlé verbunden sind und die zumindest jetzt in meiner persönlichen Wahrnehmung aus Nestlé kein familiär geführtes Gutmenschenunternehmen machen. Bleibt also die Vermutung offen, dass die sich mit dieser Marke Ankerkraut möglicherweise ein bisschen positive Reputation kaufen wollten. Und wenn ich jetzt eine Marke habe, die wie Ankerkraut vermutetermaßen auf Fans basiert, Leute, die es machen, weil sie es gut anfühlt, nicht nur, weil es gut schmeckt, dann ist das natürlich etwas, wo die sich verkauft fühlen. Mhm. Wo sie merken, aha, meine Fanbase, das, was ich bin, wo ich emotional an diesem Produkt hänge, das 50 Freunden empfohlen habe und in meinem, keine Ahnung, monatlichen Kochtreffen das auch beworben habe, das fühlt sich jetzt verkauft an. Und das ist dann schon ein Thema. Das heißt also, man muss sich immer darüber im Klaren sein, wer ist das Produkt dessen, was ich herstelle. Zum Beispiel, wenn ihr Influencer seid, dann seid ihr eine Marke als Person. Und diese Marke hat Fans. Man folgt dieser Marke und man hat zusammen ein Weltbild, teilt eine Erlebniswelt. Wenn sich jetzt also ein Influencer als Person einfach so verkaufen würde an Medienkonzernen, würden wahrscheinlich auch die Hälfte der Menschen denken, Moment mal, da gehe ich nicht mit. Und so geht es wahrscheinlich so einer Influencer-artigen Marke wie Ankerkraut auch. Mhm. Wenn du eine Community hast, musst du sie ganz vorsichtig behandeln, sonst zerbricht sie.
Das heißt, hätten sie vielleicht vor dem Deal dann schon die Community vorbereiten müssen oder wie hätten sie das besser einfliegen können, um den großen Shitstorm zu vermeiden oder auch zu minimieren dann möglichst schnell?
Ich glaube, jetzt geht es in das Community Management, da kenne ich mich nicht so gut aus. Mhm. Ich kann dann kommen, wenn es schiefgelaufen ist. Ja. Aber ich weiß es jetzt zum Beispiel, meine Schwester ist auch Influencerin auf Instagram zu einem Mama-Kanal, Kokoli, Brokkoli. Das sind alles Mamas und die sind mit Herzblut bei der Sache und machen das alles, was sie wollen. Das ist auch alles ehrlich und authentisch. Und das geht sehr viel über Kommunikation, sehr viel über alles muss beantwortet werden und man ist ständig ein offenes Ohr. Aber vor allem, man teilt eine Erlebniswelt. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich aus dieser Erlebniswelt verabschiedet, eben, wenn man sich durch so einen Verkauf Geld machen, also ich möchte denen nicht zu nahe treten, das ist eine gute Entscheidung wahrscheinlich, Ankerkraut zu verkaufen, aber in der Tat haben sie eben was eingecasht, was nicht ihres war.
Und dann sich dafür zu entschuldigen, wäre das dann ein Weg? Also irgendwie auch nicht das Richtige.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn ausgegangen? Also wie ist denn jetzt mit Ankerkraut weitergegangen?
Ich glaube, mit dem Prinzip, was wahrscheinlich oft funktioniert, Zeit, dann ist es irgendwann verflogen und irgendwann hat es sich versendet.
Ja, aber sind die Verkaufszahlen weiterhin stabil? Funktioniert das Marketing? Oder ist die Marke auf einen neuen Kundenkreis gewechselt? Kann ja gut sein, dass Nestlé das so gelöst hat und die Marke jetzt anderweitig nutzt. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, habe mich jetzt nicht so tief damit beschäftigt. Aber ich glaube, der Krisenfall tritt auch hier ein. Wir fragen uns als allererstes immer, wer ist enttäuscht? Mhm. Und ganz offensichtlich hatte Ankerkraut keine Kunden, sondern Fans und die waren enttäuscht.
Werbung. Eure Unternehmensräume brauchen ein Update? Bei IKEA findet ihr alles für die ideale Arbeitsumgebung. Mit der kostenlosen Anmeldung im IKEA Business Network, dem Kundenclub für Unternehmen, profitiert ihr außerdem von exklusiven Vorteilen. So könnt ihr als Mitglied jetzt ein Makeover für eure Unternehmensräume im Wert von bis zu 20.000 Euro oder eine von 10 500 Euro Geschenkkarten gewinnen. Stellt einfach bis zum 31. Mai euer Unternehmen vor und beschreibt, welchen Bereich eurer Räume ihr verändern würdet. Jetzt IKEA Business Network Mitglied werden und Gewinnchance sichern. Unter ikea.de/network.
Du hast vorhin schon Uber kurz angesprochen, auch so aus dem erweiterten Startup-Umfeld, wo es dann eher so ein regulatorisches Problem war, woraus sich eine Krise ergeben hat. Auch ein Beispiel könnten die Lieferdienste sein, Gorillas zum Beispiel, die auch sich immer wieder mit Kritik konfrontiert sahen, wenn es um die Fahrer ging, die dann auch für einen Betriebsrat gestimmt haben, die mehr Beachtung wollten, bessere Arbeitsbedingungen. Wie würde man in so einem Fall eine sinnvolle Krisenkommunikation aufbauen? Was ist da die Strategie?
Also bei derartig, das sind jetzt Arbeitskampfgeschichten eigentlich, die erlebt jedes Unternehmen, das wächst. Mhm. Also egal, ob es jetzt ein Startup ist wie dieses, ein moderneres und hippes, oder ob sie einfach einen Medizingerätehersteller in Rheinland-Pfalz haben, der langsam größer wird. Irgendwann kommt der Moment, wo es einen Betriebsrat gibt. Irgendwann kommt der Moment, wo auch das Geschäftsmodell, wenn es auf Niedriglohn basiert oder auf mehr Arbeitszeit, als man eigentlich im Vertrag festgelegt hat, kommt der Moment, wo der Betriebsrat plötzlich mächtig wird. Man kann das vielleicht noch eine Weile hinausschieben, aber irgendwann ist das so. Das ist in Deutschland so und in deutschen Unternehmen so. Das bedeutet also, hier sollte man auf jeden Fall vorsorglich sich damit auseinandersetzen und auch einen Betriebsrat nicht einfach so bekämpfen, also dass der gar nicht erst entsteht, sondern sich bewusst machen, wahrscheinlich entsteht er irgendwann. Und dann hat man lieber einen kooperativen Betriebsrat, dem auch das Wohl des Unternehmens als Ganzes am Herzen ist, als einen, der schon aus dem Konflikt geboren wurde, weil dann bleibt das auf ewig feindlich. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Gründer schlicht so nicht auf dem Schirm haben. Weil klar, man gründet, man ist jung und hat das noch nie gemacht und vor allem noch nie groß gemacht. Da gibt es sehr viele solche Kapitel, die überraschend kommen. Mhm. Und das ist eins davon. Also wo man plötzlich vor Problemen steht, die man davor nicht hatte. Die einfach die neue Komplexität darstellen. Und da muss man sauber mit umgehen. Wenn das Kind jetzt schon im Brunnen gefallen ist, so wie es bei Gorillas zum Beispiel war, dann muss man natürlich eine gute Rebuild-Kampagne machen. Mhm. Also das Image ist nun mal beschädigt, das lässt sich nicht aus der Welt diskutieren. Wenn man Glück hat, läuft das bei den Kunden trotzdem noch normal weiter. Also die sind vielleicht nicht enttäuscht, sondern die kriegen weiterhin ihre Lieferungen und die Bestellungen funktionieren. Aber Mitarbeiterschaft ist enttäuscht. Das bedeutet also, hier muss man neues Vertrauen aufbauen. Hier muss man ganz klar sagen, das sind die Regeln, das sind sie nicht. Eine große Discounterkette, mit der ich mich neulich unterhalten habe, die haben jetzt tatsächlich ihre 40-Stunden-Woche eingeführt. Also hatten sie schon länger, aber jetzt setzen sie es auch durch. Mit Absicht und wirklich hart. Sodass auch die Firmenkultur, die ganz klar auf 50, 60 Stunden ausgelegt ist, sich ändert Schritt für Schritt und das glaubwürdig, damit man halt Arbeitskräfte anzieht, die man jetzt braucht. Und solche Kulturwandelentscheidungen, die muss man sehr bewusst treffen und je früher man sie trifft, wenn sie nötig sind, desto besser.
Auch mit einer gewissen Härte dann?
Allerdings ja. Also wenn man Werte vertritt als Unternehmen, muss man das meistens sehr viel deutlicher machen, als man es so im zwischenmenschlichen Gespräch als Mensch vorlebt, weil es geht sehr viel verloren von Vorstand bis alle. Gibt sehr viel stille Post, das heißt also die Botschaften müssen klar und einfach sein.
Ist es denn jemals auch eine Option, Fehler einzugestehen oder schadet das dann dauerhaft, also haftet einem das dann als Schwäche an?
Also da erleben wir in Deutschland in den letzten 10 Jahren sowas Ähnliches wie einen Kulturwandel. Ich glaube, es ist akzeptierter geworden, Fehler einzugestehen. Das muss natürlich zur allgemeinen Firmenkultur passen, in der man sich bewegt. Aber Leute akzeptieren das, dass man Fehler eingesteht, weil man dann besser wird und ihn nicht nochmal macht. Während die alte Kultur in Deutschland eher so war, wenn man den Fehler eingesteht, bleibt das für immer haften und Leute glauben, ah, man macht den bestimmt nochmal. Und da gibt es schon einen Unterschied. Aber auch alles eine Frage des Timings. Wenn ich den Fehler erst eingestehe, wenn alle um mich rum schon kapieren, dass ich ihn gemacht habe und ich gar keine andere Chance mehr habe, nutzt mir das überhaupt nichts. Das heißt also, wenn wir in der Krisenkommunikation an dem Punkt sind, wo es um Fehler geht und um Fehler eingestehen geht, versuchen wir so früh wie möglich diesen Punkt zu wählen und dann auch so umfassend wie möglich. Wenn man schon mal so einen Moment hat, wo man Fehler eingestellt, kann man auch gleich alle eingestehen.
Okay.
Das gibt dann ohnehin ungefähr genauso viel Diskussion und ungefähr genauso viel Berichterstattung. Und man vermeidet die Salamitaktik. Also man vermeidet, dass man jetzt einen eingesteht und dann 2 Wochen später wieder nochmal einen kleinen. Und je länger so eine Krise geht, desto kleiner dürfen die Fehler sein und kriegen trotzdem eine Berichterstattung. Ich weiß nicht, ob hier die Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch erinnern, bei der ADAC-Krise wurde irgendwann ein Hubschrauberflug über irgendeinen Platz thematisiert oder bei Christian Wulff, dem Präsidenten, wurde irgendwann der geschenkte Buggy, also wirklich ein 300-Euro-Geschenk thematisiert, schlicht, weil die Krise so lange dauerte, dass selbst kleinste Sachen thematisiert werden können. Und das muss man vermeiden. Und deswegen überlegen wir uns immer, aha, es ist ein Fehler passiert. Schauen wir mal, ob wir den nicht schnell zugeben können und vollständig zugeben können, damit wir dann glaubwürdig sagen können, ab jetzt ist das Vergangenheit. Wir leben jetzt hier nach neuen Werten und halten die auch ein.
Mhm. Macht es dir deine Arbeit leichter, wenn es eine Person gibt, die die Schuld auf sich nimmt?
Ein Sündenbock?
Ja.
Also Sündenböcke sind grundsätzlich sehr praktisch. Deswegen wurden sie, glaube ich, damals auch im Alten Testament erfunden. Man hat alle Sünden auf einen Bock geladen und in die Wüste geschickt. Das ist an sich in Ordnung, wenn es stimmt. Also wenn es tatsächlich die Person ist, die Schuld hat. Manchmal ist das auch die Führungsperson, der oder die CEO, die tatsächlich natürlich die Letztverantwortung trägt und dann am Ende auch alles mitnehmen kann. Dann darf diese Person nicht zu früh gehen. Also man kann nicht am Anfang der Krise gehen, sonst nimmt man nicht alle Schuld mit. Mhm. Ja. Aber jetzt war die Frage, macht es das einfacher? Nicht zwingend, denn wenn ich als Unternehmen sage, hey, ich bin jetzt glaubwürdig, ich bin jetzt anders und ich mache das anders, weil die eine Person weg ist, mit der alles verbunden ist und dann stellt sich raus, ach, vielleicht gab es doch systemische Ursachen oder die Prozesse haben wir jetzt auch nicht angepasst oder der allgemeine Betrieb wieder aufrechterhalten wird, Mitarbeiter geführt werden, wieder Einkauf und der Verkauf funktioniert, all das bleibt gleich, dann kommen natürlich auch exakt dieselben Fehler wieder. Und ein zweites Mal alles auf den Sündenbock schieben und den gehen lassen, funktioniert auf gar keinen Fall. Heißt also Sündenbock ja, aber halt nur, wenn es stimmt.
Wenn es stimmt, ist noch ein sehr gutes Stichwort. Ich habe mal gehört, es gibt drei Berufsklassen, die darf man nicht anlügen. Das sind Ärzte, Rechtsanwälte und PR-Berater, weil sonst können die ihre Arbeit nicht richtig machen. Also in dem Fall auch dann Krisenberater. Was ist, wenn jetzt einer deiner Kunden sagt, er möchte partout nicht, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt? Geht das dann überhaupt? Kannst du dann deine Arbeit trotzdem machen?
Kommt ein bisschen drauf an, ob es strategisch sinnvoll ist oder nicht. Weil als Berater für Krisenkommunikation bin ich ja auch auf meinen Ruf angewiesen. Mhm. Also wenn ich jetzt Leute berate und das passiert öfters, dass die Strategie, die dann gewählt wird, völliger Murks ist, habe ich natürlich auch ein Problem. Das bedeutet also schon, dass wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze und strategisch berate und diese Person sich für eine Strategie entscheidet, die ich absolut nicht unterstütze, dann lege ich auch das Mandat nieder. Und zwar nicht, weil ich dieser Person böse bin, die darf das gerne so entscheiden, sondern weil ich natürlich auch auf mich achten muss. Mhm. Ich brauche natürlich auch eine ordentliche Reputation und möchte da nichts unterstützen. Aber ansonsten hast du natürlich recht, ich werde selten angelogen. Das war auch einer der Gründe, warum ich in diesen Beruf gegangen bin, weil es einfach unglaublich spannend ist, wie viele ganz unterschiedliche Kontexte man jeweils hinterm Vorhang angucken kann. Und das ist natürlich super interessant.
Mhm. Wann ist denn die Krise wirklich vorbei?
Wenn jemand beschließt, dass sie vorbei ist.
Aber dann haben doch vielleicht die anderen draußen noch nicht beschlossen, dass sie vorbei ist und die denken weiterhin immer daran.
Ja, richtig. Ich sage ja, der Beschluss muss natürlich auch richtig sein. Ja, also man muss genau anschauen, passiert jetzt alles wieder. Üblicherweise kommt man irgendwann in etwas, was wir New Normal nennen, neuen Normalzustand, wo man also merkt, es trifft sich doch nicht mehr der Krisenstab jeden Tag, weil man wichtigere Sachen zu tun hat. Man hat jetzt Prozesse und Strukturen etabliert, die funktionieren. Und für wütende Kundinnen und Kunden gibt es eine Hotline und die funktioniert auch. Mhm. Ja. Da merkt man, ah, jetzt ist wieder so eine Art Normalzustand. Jetzt ist nicht mehr alles völlig unbetretenes Land, sondern wir haben es vermessen. Wir haben gesagt, diese Straßen benutzen wir, die anderen nicht. Und dann hat man wieder sowas wie Normalzustand. Und dann kann man auch sagen, jetzt ist die Krisensituation erstmal zu Ende. Das heißt nicht, dass jetzt problemfrei ist. Die Probleme müssen trotzdem noch gelöst werden. Aber das, was wir als Krise bezeichnen, eine absolute Ausnahmesituation, hält man auch nicht ewig durch. Hm. Also man muss irgendwann sagen, jetzt ist Schluss mit der Ausnahmesituation. Es ist zwar immer noch ein Marathon, aber wir holen uns jetzt Essen und Trinken und laufen den.
Wie hoch sind denn die Chancen, dass man zu einem echten Normal zurückkommt? Oder ist es immer ein New Normal? Wird es danach der Krise nie wieder so sein wie vor der Krise?
Ich glaube, die meisten kommen im New Normal an, schlicht, weil sie auch schlauer geworden sind. Also muss gar nichts Negatives sein, sondern im Gegenteil, man gewinnt natürlich an Erfahrung hinzu. Und das ist aber noch ein großes Unterschied, ob man jetzt irgendwie Gründerin oder Gründer ist und Anfang 30. Da ist so eine Krise sehr viel prägender, als wenn man jetzt Anfang 60 und ein altes Schlachtroß der Deutschland AG ist, wo man wahrscheinlich auch schon 20 Issues durchgelebt hat. Ich glaube, dass alle, die eine Krise gut meistern vor allem, auf jeden Fall nicht mehr im alten Zustand sind, sondern im neuen. Und wenn man den Job gut gemacht hat, in einem besseren.
Wenn so eine Krise erstmal da ist, dann muss man ja wahrscheinlich so eine Art Krisenstab zusammenstellen. Wer sind denn die wesentlichen Personen, die da mit involviert sein sollen? Und vor allem, wie viele dürfen das sein? Manchmal würde ja vielleicht auch gar nicht, dass in der Organisation die Krise schon so die Runde macht.
Da muss man sich zuerst und allererst die Frage stellen, wofür ist der Krisenstab da? Also soll er tatsächlich was managen, also handeln, oder dient er vor allem der Information? Wir haben zum Beispiel Kunden, wo alle im Krisenstab sind, die irgendeine Verantwortung tragen, schlicht damit alle auf dem gleichen Stand ist. Das ist sehr praktisch, aber auch extrem ineffizient, insbesondere wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.
Wenn die auch noch Ideen haben, was man machen könnte.
Und dann wird das alles diskutiert und das ist auch alles, die Ideen sind auch gut. Ne? Also das heißt nicht, dass das schlecht ist, aber es heißt natürlich, dass man die Krise nicht gemanagt kriegt. So, das haben wir öfters, dass es sehr, sehr große Krisenstäbe gibt, wenn wir kommen, dann müssen wir die erstmal verkleinern. Und dann sind erstmal Leute beleidigt, die bislang im Krisenstab waren oder nicht mehr sind. Was also muss ein Krisenstab leisten, der tatsächlich eine Krise managen kann? Der muss Informationen bekommen, also einsammeln. Das ist Monitoring. Also man guckt, was passiert in Medien. Man guckt, was passiert zum Beispiel unter Mitarbeitern. Man guckt zum Beispiel, was passiert unter Kunden und so weiter. Man versucht also ein Bild der Lage zu machen. Und wenn jetzt man zum Beispiel gehackt wurde, braucht man das Monitoring. Was ist tatsächlich weg? Was ist da? Sind die Backups, funktionieren die oder nicht? Und so weiter. Monitoring, das ist eine Sache. Dann hat man in der Mitte Entscheiden, wo man also die Informationen sammelt und Entscheidungen trifft. Üblicherweise kommen dann noch Experten hinzu, zum Beispiel ein Anwalt, zum Beispiel ein PR-Berater wie mich, zum Beispiel Compliance-Experten oder zum Beispiel Cyber-Security-Experten, also Leute, die sich mit dem Sachverhalt an sich auskennen. Die kommen dann rein und die machen dann aus der Information, die vorne reingekommen ist und denen, die entscheidungsbefugt sind, Entscheidungen. Und dann müssen diese Entscheidungen umgesetzt werden. Also irgendjemand muss rausgehen auf die Straße und dann Leuten sagen, was zu tun ist oder eben vor die Kameras treten und sagen, was man jetzt macht oder mit den Mitarbeitern sprechen und so weiter. Also dann gibt es irgendwie, wo Handlungen entstehen dürfen und können. Wichtige Grundregel ist Pressesprecher ungleich Krisenmanager. Also sie können nicht eine Stunde lang Interview geben, während gleichzeitig die Krise gemanagt werden möchte.
Okay, ja.
Dann kriegen sie das nicht hin und umgedreht genauso, wenn sie gerade wichtige Entscheidungen zu treffen haben, aber eigentlich umsetzen müssen, funktioniert das nicht. Also das muss man klar trennen. So, diese drei Rollen sind erstmal wichtig. Das kann man beliebig aufspalten und noch Zusatzrollen reinmachen, die auch alle sinnvoll sind. Aber das sind die drei Kernrollen. Und wenn es um Entscheidungen geht, die dann irgendwann betriebswirtschaftliche Relevanz haben, sollte auch noch irgendjemand einen Draht zum Vorstand oder den Banken oder Aufsichtsrat oder sowas haben, wo man also Entscheidungen abklärt, die man dann auch nochmal sich freigeben lässt, damit man sie auch tatsächlich umsetzen kann.
Was immer durchklingt, ist ja, dass der Faktor Zeit einfach entscheidend ist im Krisenmanagement, dass man schnell handeln muss. Wie schnell? Reden wir hier über Stunden oder Tage?
Eher Stunden meistens. Die große Kunst ist, dass man unter sehr, sehr limitierter Information relativ weitreichende Entscheidungen zu treffen hat. Irgendwelche Dinge müssen angeschaltet, abgeschaltet werden oder Auslieferungen gestoppt oder nicht oder Leute müssen rausgeworfen oder nicht rausgeworfen werden. Alles Entscheidungen, die extrem rasch passieren müssen und ich habe es noch nie erlebt, dass man alle Informationen hat, die man dafür gerne hätte. Das heißt also, man muss in der Lage sein, irgendwann zu sagen, okay, das sind jetzt die Informationen, auf deren Basis wir entscheiden und wir haben jetzt irgendwelche Kriterien für uns gefunden, nach denen wir entscheiden und das machen wir jetzt auch. Man sollte das aufschreiben und irgendwo protokollieren, damit, falls eine Woche später oder einen Monat später irgendjemand sagt, was war das denn für eine bescheuerte Entscheidung, dass man sagen kann, das war damals die Faktenlage, das waren die Kriterien und deswegen war die Entscheidung so. Also man sollte das irgendwie nachlesbar machen. Aber das ist die Grundherausforderung und die ist auch nicht einfach. Und damit beschäftigen wir uns die meiste Zeit. Wie trifft man also unter diesen Limitationen noch einigermaßen vernünftige Entscheidungen?
Gibt es Krisen, wo du sagst, das ist mir zu krisig, das ist mir zu schwer, das möchte ich nicht, das Mandat?
Ich hatte, glaube ich, noch kein Mandat, wo ich sagte, das ist mir zu krisig oder zu schwer. Ich hatte schon viele Mandate, die haben wir bekommen und haben erstmal gedacht, die sind nicht lösbar, haben es dann aber doch irgendwie lösen können und geschafft, das zu machen. Also das gibt es an sich nicht. Es gibt einige Themen, die ich nicht anfasse, also wo ich sage, ich würde jetzt keine PR für Rechtsradikale machen oder auch wenn es um Kindesmissbrauch geht, nicht. Aber abgesehen von solchen Themen, die ich einfach grundsätzlich nicht anfasse, habe ich da keine Limits.
Hast du Lieblingskrisen?
Tatsächlich Krisen von Unternehmen, deren Branche ich noch nicht kenne.
Das ist doch super schwer dann. Erstmal die Befindlichkeiten da.
Aber ich bin ein neugieriger Typ und ich arbeite mich auch gerne in irgendwas ein. Und häufig ist das auch gar nicht so schlecht, mit frischem Kopf an sowas ranzugehen, weil man dann die richtigen Fragen stellt. Und das gefällt mir tatsächlich immer sehr, sehr gut. Die Probleme selbst, Krisen selbst, sind meistens relativ vergleichbar. Also die Mechanismen sind vergleichbar und dann hat man irgendwann noch Erfahrungswerte und kommt auch schon in den Raum rein und sieht anhand der Kaffeemaschine, wie wahrscheinlich der Krisenstab tickt. Also
das wie das?
Und Unternehmen haben unterschiedliche Charaktere. Manche werden in Krisen lethargisch und ziehen sich zurück. Andere werden aggressiv und aktionistisch. Wieder andere werden paranoid. Also es gibt so ganz unterschiedliche Krisenmodi.
Klingt alles nicht nach richtiger Art der Reaktion.
Nee, aber das ist so. Häufig gehen dann Organisationen auf so Basisprogramme zurück. Ne? Und da brauchen die dann auch Hilfe. Ne? Dass man sagt, okay, ich verstehe, dass ihr gerade richtig Angst habt. Ist klar, aber wir waren schon in vergleichbaren Fällen und die haben wir auch gelöst. Kriegen wir auch hier hin.
Okay. Auf welchem Schwierigkeitslevel sind MeToo-Fälle?
Kommt tatsächlich sehr drauf an. Es ist eine neue Art von Charakterfrage. Wir hatten das eingangs ein bisschen besprochen. Ne? Welchen Charakter habe ich? Welchen Charakter hat das Unternehmen? Und wie gehen wir alle miteinander um? Und hier geht es vor allem darum, dass ein Unternehmen Werte demonstrieren kann und sagen kann, das hier ist ein sicherer Ort. Hier kann man gerne herkommen und hier passiert auch nichts. Und deswegen muss man die Werte natürlich auch leben und durchsetzen. Das heißt also, wenn so eine Werteverletzung stattgefunden hat, muss eine Organisation demonstrieren, dass sie anders ist. Mhm. Und das kann von einer einfachen Entschuldigung bis hin zu dramatischen Schritten natürlich alles Mögliche sein, je nachdem, was vorgefallen ist. Aber darum geht es im Eigentlichen. Es geht darum, dass eine Organisation belegen kann, dass sie ein sicherer Ort ist zum Arbeiten und die Menschen alle ordentlich miteinander umgehen.
Aber eigentlich muss doch da dann immer die Täter auch tatsächlich Konsequenzen ziehen.
Ja, aber welche kann man jetzt nicht pauschal sagen. Wie okay, ich es gerade gesagt habe, von Entschuldigung bis härteren Konsequenzen, kann natürlich alles drin sein, je nachdem, was passiert ist. Aber im Kern geht es darum, dass alle danach sich angucken und glauben, das ist jetzt ein sicherer Ort, um zu arbeiten und das passt. Wir haben hier ein Beispiel gelebt, wo klar ist, aha, so gehen wir damit um und jetzt fühlen wir uns alle wohl damit. Und in einer Phase in unserer Gesellschaft, wo wir eine Vollbeschäftigung haben, wollen alle Arbeitskräfte haben, ne, muss man das auch demonstrieren. Man muss demonstrieren, dass man als Arbeitgeber, Arbeitgeberin diese Werte schützt und so ein attraktiver Arbeitsplatz ist. Das ist schon entscheidend dafür, dass ein Unternehmen erfolgreich sein kann.
Mhm. Vergessen haben die meistens dann wahrscheinlich aber trotzdem noch nicht.
Nee, das ist sicher. Ich bin aber auch kein Psychologe. Also mir geht es darum, wie schafft man es, ein Unternehmen stabil hinzustellen. Was danach im Einzelnen noch zu tun und zu machen ist, das müssen andere tun.
Markus, lass uns abschließend noch einmal so den Notfallfahrplan für die Krise durchgehen. Wir stellen uns vor, es ist irgendwie Freitagnachmittag und plötzlich sind alle Systeme gesperrt, weil offenbar ist das Unternehmen Opfer eines Hackerangriffs geworden. Was ist jetzt zu tun?
Das ist natürlich ein Fall, der könnte jetzt jeden treffen und trifft zurzeit auch sehr viele. Erstmal muss man irgendjemanden anrufen, der die Forensik macht, also irgendeinen IT-Security-Experten. Dann sollte man jemanden anrufen, der die Kommunikation macht, weil wahrscheinlich funktioniert die eigene E-Mail nicht, vielleicht auch die Telefonanlage nicht, vielleicht hat man keine Kontaktdaten. Also man braucht irgendjemanden, der einen da berät oder zumindest das durchführt, wo es nötig ist. Und da muss man sehr, sehr schnell mit den wichtigen Leuten sprechen. Wer sind die wichtigen Leute? Wir fragen immer, wer wird jetzt sauer und wer bekommt jetzt richtig viel zu tun?
Alle Millionen Kunden werden jetzt sauer.
Genau, so. Oder kriegen Fragezeichen. Ne? Was ist jetzt mit mir? Sind meine Daten geleakt? Bekomme ich mein Produkt? Und mit denen muss man möglichst schnell sprechen. Und wenn man das Glück hat und noch eine Website hat, kann man das auf die Website packen. Ansonsten macht man es auf eine andere öffentliche Mitteilung und schaut eben, über welche Kanäle kann man die noch erreichen. Und sagt erstmal Bescheid, hey, uns ist was passiert, wir arbeiten dran, wir haben Profis engagiert, wir arbeiten auch mit allen Behörden zusammen, wir haben dort Anzeige erstattet, wo wir das mussten und wir melden uns zum Beispiel in 2 Tagen wieder.
Wenn das ja schnell gehen muss, kann ich das schon draufschreiben, ohne dass das schon alles passiert ist?
Man kann das vorbereiten und glücklich, also üblicherweise rate ich immer dazu, das erst draufzuschreiben, wenn es auch passiert ist, weil man weiß nicht, was noch schief gehen kann. Aber das ist auch schnell gemacht, also so eine Anzeige ist schnell erstattet. Und dann muss man irgendeine Art von Zeitplan verkünden. Man muss sagen, wir arbeiten jetzt daran, wir melden uns in 2 Tagen mit dem ersten Stand und in 3 Tagen sagen wir Bescheid, ob wir irgendwas zum Beispiel über geleakte Daten wissen oder nicht. Und in 4 Tagen versuchen wir mit den Zulieferern zu sprechen, ob sie uns noch das Rohmaterial liefern sollen oder nicht. Also irgendeine Art von Zeitplan kann man auch schon vorbereiten für so einen Ernstfall, damit man den ganz schnell in der Schublade hat.
Ist es wichtig, dass dann der oder die CEO auch persönlich auftritt und das alles vermittelt oder ist das okay, wenn das dann ein anonymer Krisenstab tut?
In so einer Cyberkrise reicht das tatsächlich, dass es ein anonymer Krisenstab tut. Der oder die CEO muss eigentlich erst dann auftreten, wenn es wirklich kritisch wird und man auf Solidarität und Vertrauen pocht, wo alle Geschäftspartner wissen, wir müssen jetzt zusammenstehen, weil einer von uns ist Opfer einer kriminellen Cyberattacke geworden. Dann machen das auch alle, aber das muss schon der CEO bitten.
Mhm. Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Insights. Ich vermute mal, dein Job wird so schnell nicht langweilig. Wenn auch ihr mehr zum Thema Kommunikation, Krisenkommunikation für Startups erfahren wollt, dann schaut regelmäßig bei uns auf die Seite und hört auch das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank.
Sehr gerne.